ARD Sounds.
Altersbeschränkungen für Kinder, wie eine neue EU-App helfen soll.
Ameisenplage in Baden-Württemberg. Invasive Arten führen zu Verkehrsunfall.
Und Handwerk gegen Massenware, wie kleine Bäckereien gegen Discounter ankommen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen, Donnerstag, 16. April. Heute begrüßen euch Sebastian Trepper und Moritz Zachow.
Guten Morgen.
Es ist ja gar nicht so leicht für Eltern zu kontrollieren, was ihre Kinder eigentlich so im Internet treiben, auf welchen Seiten sie da so unterwegs sind. Mhm. Dazu kommt, dass viele Kinder und Jugendliche jeden Tag Stunden vor einem Bildschirm verbringen. Und das müssen wir einschränken, das dachte sich die EU. Und deswegen hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern eine App vorgestellt, die es technisch möglich macht, Minderjährige zu kontrollieren. Damit sollen sie vor schädlichen und illegalen Inhalten geschützt werden.
Die App soll es ermöglichen, das Alter anonym zu prüfen, ohne Namen weiterzugeben. Also die App speichert lokal nur das Geburtsdatum und gibt an Plattformen nur weiter, ob der Nutzer oder die Nutzerin alt genug ist oder nicht. Also sie soll zum Beispiel Kinder nicht auf Pornoseiten lassen, verhindern, dass sie online Alkohol kaufen und bis zu einem gewissen Alter auch den Zugang zu Social-Media-Plattformen blockieren, je nachdem, was die jeweiligen Mitgliedstaaten für Regelungen haben.
Ja, wir schauen uns erstmal an, wie die App funktioniert. Wer sie herunterlädt, der muss sich ausweisen. Zum Beispiel über den Personalausweis, Reisepass oder eine Online-Ausweisfunktion. Die App speichert dann das Geburtsdatum. Und wenn Minderjährige eine Website mit einer Altersbeschränkung aufrufen, gibt die App den Zugriff frei oder sperrt die Webseite, wenn man noch zu jung ist.
Und wer altersbeschränkte Seiten auf einem anderen Gerät aufruft, kann sich über einen QR-Code mit der App ausweisen. Also wenn mein Kind auf einem Tablet was benutzen will, kann es mit seinem Handy Seiten oder Apps freischalten. Das ist so die Grundidee.
Genau. Ja, die App soll also wie so ein Türsteher von einer Disco sein, könnte man sagen, dem man mal kurz den Ausweis zeigt. Dann sieht der Türsteher, aha, du bist 18 Jahre alt, ich lass dich durch. Ich vergesse aber sofort wieder dein Gesicht und ich schreibe natürlich auch nicht auf, wen du im Club triffst. Und die Kommissionspräsidentin verspricht, dass die Technik vollständig anonym ist, also keine Nachverfolgung, welche Seiten jemand aufruft. Das ist so das zentrale Datenschutzversprechen.
Und damit macht Ursula von der Leyen Big Tech-Unternehmen wie Meta und Co. eine Ansage. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr, hat sie gestern gesagt. Bisher ist es ja so, dass Plattformen wie TikTok, Instagram und Snapchat schon Altersbeschränkungen haben. Aber da gibt man bei der Anmeldung einfach ein falsches Geburtsdatum an und dann kann man die einfach nutzen. Das gleiche gilt eigentlich bei Porno-Webseiten. Da muss nur angeklickt werden, ja, ich bin volljährig. All diese Webseiten sollen das Alter ihrer Nutzerinnen und Nutzer also bald strenger kontrollieren, entweder mit der neuen App oder anders. Sonst soll es Strafen geben.
Eine EU-weite Pflicht, diese App zu nutzen, soll es aber nicht geben. Die App soll ein Angebot sein. Jetzt geht es erstmal darum, dass jedes EU-Land selbst entscheidet, für welche Seiten die Alterscheck-App genutzt werden muss. Mehrere Länder wie Frankreich, Spanien und Griechenland haben auch schon gesagt, dass sie die einführen wollen. In Deutschland soll eine Expertenkommission bis zum Sommer Vorschläge machen und dann entscheidet sich, wie und wo die App hier genutzt wird. Und Digitalminister Wildberger, der hat angekündigt, dass die Bundesregierung plant, eine auf Deutschland zugeschnittene Altersüberprüfung für Menschen ab 16 Jahren zu ermöglichen. Gibt aber natürlich die Möglichkeit, dass private Anbieter schon vorher einfach die Vorlage der EU nutzen können für die App und dann eine eigene Kontroll-App entwickeln.
Ja, klingt alles relativ problemlos. Es wird aber vermutlich noch zu Diskussionen führen. Die App kann zwar den Jugendschutz stärken, aber es geht da auch um Datenschutz und Grundrechte. Da ist zum Beispiel wichtig, wer die Server betreibt, auf denen die App läuft und dass dann wirklich keine Daten aus der App in falsche Hände geraten.
Und für Erwachsene kann eine verpflichtende Altersprüfung auf bestimmten Seiten ja auch schon als Eingriff empfunden werden in den freien Zugriff auf Informationen. Und um den Teufel mal ganz groß an die Wand zu malen, es gibt bestimmt Kritiker, die sagen, da wird jetzt unter der Fahne des Jugendschutzes eine Infrastruktur geschaffen, die sich später auch für andere Zugangskontrollen nutzen lässt.
Und ganz oben drüber steht die Frage, muss der Staat mir eigentlich dabei helfen, das Handy meines Kindes zu kontrollieren oder sollten das Eltern nicht selbst und für sich machen?
Uns interessiert, wie ihr die neue App der EU seht. Sinnvolle Idee für mehr Jugendschutz oder zu viel Kontrolle? Hättet ihr Sorge, dass die App missbraucht werden kann oder wärt ihr vielleicht froh, wenn es so einen Schutz für das Handy eurer Kinder geben würde? Meldet euch gerne bei uns per WhatsApp, Mail oder Kommentar und am meisten, das wisst ihr, freuen wir uns über eine kurze Sprachnachricht, denn wir wollen eure Meinung hier bei uns abbilden.
Unsere Kurznachrichten.
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist bei einem russischen Raketenangriff ein 12-jähriges Kind getötet worden. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt und Gebäude beschädigt, hat Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram geschrieben. Auch in den Städten Dnipro und Kharkiv gab es nach russischen Angriffen Verletzte. Nach Angaben der Ukraine hat Russland wieder viele Drohnen und Raketen abgefeuert. Die meisten, aber nicht alle, konnten abgefangen oder abgeschossen werden.
Heute soll versucht werden, den in der Ostsee gestrandeten Buckelwal zu retten. Eine private Initiative will ein Luftkissen unter den Wal bringen und ihn auf eine Plane heben. Dann soll er mit einem Schlepper bis in die Nordsee transportiert werden. Behörden in Mecklenburg-Vorpommern haben den Rettungsversuch genehmigt. Der Wal liegt seit mehr als 2 Wochen in flachem Ostseewasser vor Wismar. Fachleute hatten empfohlen, den Wal in Ruhe sterben zu lassen.
Die Linkspartei bekommt eine neue Führungsspitze. Der Co-Vorsitzende Jan van Aken will beim Parteitag im Juni nicht wieder antreten. Er müsse sich um seine Gesundheit kümmern, sagte van Aken. Es handle sich aber nicht um eine lebensbedrohliche Krankheit. Van Aken wurde gemeinsam mit Ines Schwertner vor 1,5 Jahren zum neuen Vorsitzenden der Linken gewählt. Die Linkspartei hat bei der letzten Bundestagswahl knapp 9% bekommen und ist die kleinste der 3 Oppositionsparteien.
Und der FC Bayern München steht im Halbfinale der Fußball-Champions League. Die Münchner haben das Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid gestern Abend ziemlich spektakulär gewonnen. Eigentlich jedes Mal ein Rückstand gewesen, am Ende aber 4:3 für München. Und auch das Hinspiel in Madrid hatten die Bayern gewonnen. Im Halbfinale treffen die Münchner auf Paris Saint-Germain und der FC Arsenal, das ist die andere Partie. Also Arsenal steht auch im Halbfinale und trifft dort auf Atletico Madrid.
Hast du das erste Tor gesehen? Manuel Neuer ist ein schöner Bock durchgerutscht. Aber danach hat er, glaube ich, ziemlich gut gehalten.
Genau vor die Füße, genau, dann kommt der Realspieler und schweißt den da in den Winkel. Ein schönes Tor.
Er schweißt in den Winkel. Tolles Wort. In Karlsruhe hat es diese Woche einen kuriosen Unfall gegeben. Also der Unfall selbst war nicht kurios. Da sind 2 Autos zusammengestoßen und 2 Menschen sind dabei verletzt worden. Aber der Grund ist skurril. Schuld sind nämlich Ameisen.
Ja, die Ameisen sind nämlich in die Steuerung einer Ampelanlage gekrabbelt und haben die dann außer Gefecht gesetzt. Das sind aber wohl ziemlich spezielle Ameisen, nämlich eine invasive Art, die in Baden-Württemberg schon für einige Probleme gesorgt hat, nennt sich die große Drüsenameise.
Ja, in Deutschland gibt es ungefähr so 120 Ameisenarten und die sind eigentlich prima für die Umwelt. Gerade in Baden-Württemberg gibt es aber seit ein paar Jahren sogar 2 eingewanderte Arten, die Probleme machen. Deswegen wollen wir da mal genauer drauf gucken.
Ich mach mal den Biologie-Part, okay?
Ja, gerne.
Also, der Oberrhein ist ja eine der wärmsten Regionen in Deutschland. Milde Winter, viele Hitzetage. Und genau das mögen die invasiven Arten, die sich in Baden-Württemberg ausbreiten. Die kommen nämlich ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Und die zweite Art, die heißt vergessene Wegameise. Die hat sich im letzten Jahr in Knielingen ausgebreitet. Das ist ein Vorort von Karlsruhe. Und Marvin Franz hatte die Tiere dann in seiner Wohnung.
Die Spitze des Ganzen war eigentlich dann, die Ameisen über sich drüber zu haben, nachts aufzuwachen und dann eigentlich innerhalb von einer Stunde nachts alles auszuschütteln, Desinfektionsmittel zu versprühen, damit sich das wieder beruhigt. Und es war natürlich jetzt nicht, war keine schöne Erfahrung, muss man sagen.
Boah, fiese Vorstellung. Keine schöne Erfahrung, finde ich sehr milde ausgedrückt. Boah, aufwachen, weil nachts die Beine kribbeln und dann fühlt sich das nicht nur so an, sondern es krabbeln wirklich überall Ameisen rum. Ah, furchtbar.
Ganz schlimm. Ja, so, warum sind diese Arten denn eigentlich so besonders fies? Die bilden Großkolonien, das heißt wirklich mehrere Millionen Ameisen, die ganze Straßenzüge bevölkern und durch jede Ritze und überall hinkrabbeln.
Als einzelner Mensch wird man so eine riesige Kolonie kaum wieder los. Die Tiere kommen dann immer nach kurzer Zeit wieder, wenn ich sie vertrieben habe. Es gibt aber Methoden, die zu erwischen. Man muss sie dann aber aus allen Richtungen angreifen.
Ja, die Stadt Karlsruhe schreibt auf ihrer Seite, draußen kann man auch als Privatperson spezielle Streumittel benutzen, wenn es an einer überdachten Stelle oder länger trocken ist. Ansonsten kann man auch kochendes Wasser in den Bau schütten, da muss man aber Geduld haben, das muss man jeden Tag über Wochen und Monate machen.
Für drinnen gibt es spezielle Ameisenköder, die sind aber für Menschen und Haustiere gesundheitsschädlich, deswegen sollten oder müssen das Fachleute machen.
Konkret läuft es in Karlsruhe so, die Stadtverwaltung kümmert sich um Straßen, Plätze, Kanalisation und so weiter, also eben alles, was öffentlich ist. Gleichzeitig müssen aber auch die Vermieter oder die Anwohner ran und zusehen, dass sie die Tiere auf ihren Grundstücken bekämpfen, am ehesten natürlich mit professionellen Kammerjägern. Und diese riesigen Kolonien, die kann man eben nur wirksam bekämpfen, wenn das auch dann wirklich alle gleichzeitig machen.
Ja, schon ordentlicher Aufwand. Deswegen, falls ihr Sorge habt, dass sich diese Ameisen auch bei euch ausbreiten, Die ganz genauen Arten sind echt schwer zu unterscheiden, aber die Gattung der Drüsenameisen, die kann man schon ganz okay erkennen. Die bilden breite, mehrspurige Ameisenstraßen und häufen oft Erde oder Sand an den Eingängen von ihrem Bau auf. Die sind schwarz und unterschiedlich groß, so zwischen 2 und 4 Millimeter. Und wenn man die ärgert, stinken die so ranzig, buttrig.
Und die zweite Art, also die vergessene Wegameise, die heißt auch so, weil man sie oft erst spät bemerkt, wenn sie schon zur Plage wird. Die sind so dunkelbraun und sehen ziemlich ähnlich aus wie die Wegameisen, die hier heimisch sind. Deswegen sollte die ein Experte ansehen und genau bestimmen, welche Art es ist. In Karlsruhe und anderen betroffenen Städten wie Offenbach kann man dafür die städtischen Schädlingsbekämpfer anrufen. Die Stadt hat natürlich auch ein großes Interesse daran, die Ameisenplagen möglichst früh zu bekämpfen, damit sie es noch leichter und schneller hinbekommt.
Das Brot bei uns bekommt auf jeden Fall sehr viel Zeit. Zeit für zum Gehen, für Geschmacksbildung, für Fermentationsprozesse, dass es auch am Ende verdaulich, bekömmlich ist, gesundes Lebensmittel ist. Und zudem kommen noch Biorohstoffe, die wir ja regional beziehen. Also vom Rohstoff über die Verarbeitung können wir quasi ein ganz anderes Produkt am Ende anbieten, auch wenn es dann trotzdem einfach ein Brot erstmal ist, was man so im Regal sieht.
Schönen Dank. Das war Nick Heinke, Bäcker in Marburg in Hessen. Und ich habe sofort Hunger. So ein geiles Sauerteigbrot jetzt. Butter drauf, fertig. Lecker.
Ja, so ein bisschen Salz noch, dann finde ich das auch echt perfekt. Ja, viele Bäckereien haben ganz schön Probleme. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks sagt, von 15.000 Bäckereibetrieben im Jahr 2009 sind Mitte 2025 weniger als 9.000 übrig geblieben. Das ist ein Rückgang von fast 40%. Und bei Nick Heinke, bei dem läuft es zwar gut, aber es gibt schon einiges, was den Bäckereien zu schaffen macht, sagt er.
Die Personalkosten, die machen bei uns im Handwerk so über 50% aus. Aber auch Energie- und Rohstoffpreise, die damals wie heute steigen, auch durch Krisen weltweit immer schwankend sind.
Ja, und dazu kommt die Konkurrenz. Viele Bäckereien gehören zu großen Ketten und vor allem die Supermärkte sind ein Problem für die kleinen Bäckereien. Die Brötchen aus diesen Selbstbedienungsregalen mit den Kläppchen und den Zangen, die sind einfach deutlich günstiger und viele Leute kaufen dann da.
Im Supermarkt werden industriell produzierte Tiefkühlteiglinge mit wenig Personal aufgebacken. Da kann dann einfach auch ein Handwerksbetrieb so mit eigener Backstube bei den Preisen einfach gar nicht mehr mithalten.
Ja, zumindest bei mir so in der Kölner Ecke fällt mir auch auf, dass ich nur noch wenige einzelne Bäcker oder eine Backstube mit wenigen Filialen sehe. Die allermeisten Bäckereien gehören so zu, ja, 3, 4 Ketten und das war's dann auch.
Das ist bei mir hier ähnlich in Hannover. Es gibt sie zwar noch, diese kleinen Bäckereien, aber ich müsste dafür zum Beispiel in einen ganz anderen Stadtteil fahren. Oder nach Marburg, die Möglichkeit gibt's auch, eben zu Nick Heinke, denn der hat sich auf Sauerteigbrote spezialisiert.
Ja, Nick Heinke ist aber nicht der Einzige. René Lewandowski ist Bäckermeister in einer Bäckerei in Cottbus in der Lausitz.
So muss man sich heute spezialisieren als Kleiner, sonst hat man keine Chance zu konkurrieren. Du musst was machen, was man im Supermarkt nicht bekommt.
Ja, bei René Lewandowski sind das im Übrigen auch die dunklen, handgemachten Brote. Also das eine ist, gerade kleinere Bäckereien haben bessere Chancen, wenn sie sich eine Nische suchen. Aber es gibt noch andere Sachen, die helfen. Gerade bei so zeitaufwendigen Sachen wie Sauerteigbrot muss nicht die ganze Arbeit nachts passieren. Da findet man also vielleicht auch eher mal Mitarbeiter, wenn es auch mal eine Tagschicht gibt. Und René Lewandowski hat auch noch an anderen Schrauben gedreht.
Dann haben wir die Arbeitsprozesse verändert in ihrer Reihenfolge. Dass wir den Ofen besser ausgelastet haben, hat natürlich dazu geführt, dass wir mehr Stress haben, was natürlich nicht so schön ist, aber wenn das heißt, dass wir den Ofen eine Stunde weniger am Tag betreiben können und dadurch doch viel Energiekosten sparen, dann hat sich das gelohnt, dann ist es das wert.
Ja, und dann haben beide Bäckereien, über die wir gerade gesprochen haben, Brotverkaufsautomaten, sowohl bei René Lewandowski in Cottbus als auch bei Nick Heinke in Marburg.
Ja, die Leute können ihr Brot dann einfach mit Karte bezahlen und dann so aus Klappen nehmen. Das ist sehr, sehr einfach. Gerade wenn man es eben nicht zu normalen Ladenzeiten schafft, ist das einfach auch eine gute Alternative. Gerade mit den dunklen Sauerteigbroten, die sich gut halten, geht das dann auch wirklich gut.
So, jetzt ist aber Schluss mit Brotgerede, sonst kriege ich noch mehr Hunger.
Besser, ja.
In Rheinland-Pfalz hat ein Lottospieler 700.000 Euro gewonnen. Gut, ist jetzt nicht super selten, gibt schon mal. Aber wenn wir euch das erzählen, ist auch schon klar, an der Nummer ist irgendwas komisch. Und richtig, der arme Mann hat seinen eigenen Gewinn gar nicht mehr mitbekommen. Der hatte nämlich noch ein Abo und schon getippt. Er war aber schon tot, als seine Zahlen gezogen wurden.
Wahrscheinlich das ganze Leben gespielt und dann kommt der Gewinn. Ach Mann, ey, wie viel Pech kann man denn haben? Aber die Lottogesellschaft hat sich schon gemeldet und auch erklärt, was jetzt passiert. Den Gewinn, den gibt es natürlich trotzdem. Auch wenn der Mann schon gestorben war, wird das Ganze ausgezahlt. Seine Frau ist die Erbin und die bekommt jetzt das Geld.
Dann brauchst du sich wenigstens um Geld jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Zumindest ein kleiner Trost.
Na, ein kleiner Trost, das stimmt. Wir hören uns morgen wieder, freuen uns schon auf euch. Sebastian und ich stehen wieder für euch auf.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.